Ein Leben voller Segen. Damit haben wir vor ein paar Wochen angefangen. Und ich habe damals die Frage gestellt, wer will das nicht? Ja, immer noch. Ihr wollt ein Leben voller Segen. Das ist gut so, weil Gott meint es wirklich gut mit uns. Er will uns segnen, er will, dass es uns gut geht. Letzten Sonntag habe ich über Gott zuerst gesprochen. Und er möchte, dass wir seine Prinzipien kennenlernen. Da das ganze Jahr auch mit Finanzen zusammenhängt, könnte jetzt der eine oder andere von euch denken, ja, die machen jetzt da so 6 Sonntage, die wollen ja nur meine Kohle. Darf ich euch was sagen? Nein. Wenn das unser Ziel wäre, dann wüsste ich bessere Wege, wie wir das hinkriegen können. Ja, es gibt bessere Wege, wie man an euer Geld rankommt. Aber wir wollen einfach nur, dass Reich Gottes leben darf, dass Reich Gottes gepredigt wird, dass die biblischen Wahrheiten gepredigt werden. Und glaubt mir, alle Angestellten des Christuszentrums, keiner von denen bereichert sich. Sie kriegen alle eher zu wenig. Und vielleicht noch ein Wort zu Silas. Der bringt noch Geld mit, damit er bei uns angestellt werden darf. Überlegt euch das bitte. Niemand bereichert sich. Aber wir wollen, dass Reich Gottes gebaut wird in Braunschweig. Und das funktioniert nur, wenn wir Prinzipien des Segens begreifen. Wenn wir verstehen, wie Gott sich das ausgedacht hat und wenn wir anfangen, danach zu leben. Und wie um alles in der Welt sollen wir lernen, damit umzugehen, wenn es uns nicht gepredigt wird, wenn wir es nicht lernen, wenn wir es nicht hören dürfen. Von daher meine Bitte, wenn du denkst, wir wollen manipulieren, um mehr Kohle zu kriegen, lass es einfach mal beiseite und hör dir Wort Gottes an. Und lass dich auf etwas ein, was dein Segen verändern, dein Leben verändern wird, wenn du dich darauf einlässt. Göttliche Prinzipien. Saat und Ernte, Tanja hat das gepredigt, Großzügigkeit, Gott zuerst. Und jetzt möchte ich weitermachen. Wir wollen wirklich verstehen, was es bedeutet, dass Gott uns als Verwalter eingesetzt hat. Er hat uns etwas anvertraut. Alles, was du und ich haben, alles, 100%, dieses Bild habe ich letzten Sonntag gemalt, 100% kommt nur von Gott. Denke nicht, egal was du hast, du hättest dir das verdienen können. Vergiss es einfach. Das stimmt nicht. Wenn Gott sagt, bekommt nichts mehr, was denkst du, was dann passiert? Nichts mehr. 100% von dem, was wir haben, kommt von Gott. Die Bibel sagt, alles gehört Gott. Jetzt ist die Frage, was du mit den 100% anvertrauten Dingen, die Gott dir gegeben hat oder gibt, tust. Und ich habe am Ende eine kleine Geschichte erzählt. Ein reicher Mann hat sich auf den Weg gemacht, er musste ins Ausland und zu damaliger Zeit bedeutete das, man konnte nicht einfach nur mal kurz ein bisschen Geld überweisen. Und da hat er sich gedacht, ich mache das so, ich möchte, dass meine Frau gut versorgt wird. Ich suche mir 3 vertrauenswürdige Menschen aus, denen gebe ich 10.000 Euro, Dollar oder was auch immer, jeden Monat, mit einer einzigen Bedingung, sie müssen meiner Frau jeden Monat 1.000 Euro davon geben zu ihrer Versorgung. Ich hatte gefragt, wer von euch wäre bereit, unter diese 3 Personen dabei zu sein. Es meldeten sich ein bisschen wenig, also ich bin sofort dabei. Und dann habe ich die Frage geht die Geschichte weiter. Der Mann geht weg und diese 3 Personen bekommen ihre 10.000 Euro jeden Monat und dann habe ich nach einem halben Jahr den Blick hingeworfen. Dieser reiche Mann ruft seine Frau an, kann mit ihr Kontakt aufnehmen. Du Schatzi, wie sieht's aus? Bist du gut versorgt? Funktioniert meine Versorgung? Und die Frau sagt, ja, also der erste, super. Jeden Monat bringt er 1000 Euro vorbei, bestens. Die zweite Person bringt jeden Monat 2000 Euro vorbei und ich verstehe nicht warum. Aber bin ja doch schon natürlich dankbar für, ne? Ich freue mich. Und die dritte Person, naja, mit der Person, weiß auch nicht warum, klappt nicht ganz so gut. Den ersten Monat 800 Euro, den zweiten Monat, ich glaube, ich habe gesagt 500 Euro und den dritten Monat 300 und dann seitdem kommt nichts mehr. Und ich habe euch die Frage gestellt, was denkt ihr, was macht der reiche Mann mit diesen drei Personen? Was macht er? Das war ein Deal. Er ist vorher mit ihnen übereingekommen. Ich gebe dir 10.000, du verpflichtest dich 1.000 für meine Frau. Er fordert Rechenschaft. Und wir alle kennen die biblische Geschichte, die dazu gehört. Aus Matthäus 25. Die Geschichte, die Jesus selber erzählt von den drei Menschen, seinen Dienern, denen er etwas anvertraut. Matthäus 25, Vers 21. Der Herr freute sich sehr. Ich gehe jetzt mitten in die Geschichte rein. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du hast mit diesem kleinen Betrag zuverlässig, du bist damit zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Der erste und der zweite in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, sie gehen gut mit dem um, was Gott ihnen anvertraut hat. Und Jesus freut sich, der Herr freut sich. Sagt, boah, schön, dass du das gemacht hast. Der dritte, der hat das nicht gemacht, hat das vergraben, das ihm anvertraute Gut, weil er dachte, ah, wer weiß, was das für ein Herr ist und der ist bestimmt nicht gut drauf und der wird hinterher böse mit mir sein, wenn ich nicht genug Kohle beiseite bringe oder hin wieder zurückbringe. Er hatte Angst, er hatte Sorgen. Und ich habe letzte Woche mit einem Bibelvers begonnen, das Ganze aus Matthäus 6. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Gott zuerst habe ich geprägt. Und Vers 34, deshalb sorgt euch nicht um morgen. Denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute gut genug. Sorgt euch nicht, habt keine Angst. Hey, Gott versorgt euch. Gott ist für 100% zuständig, nicht wir. Und wenn wir anfangen, Angst zu haben, uns zu sorgen oder was auch immer, glaub mir, das Ding geht schief. Gottes Idee ist eine andere. Nicht sorgen, sondern mit Gott leben. Matthäus 25, ich springe wieder in die Geschichte von Jesus zurück, zu dieser Person, die das Anvertraute vergraben hat, anstatt es zu verwenden. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Und der Herr sagt, du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Und er sagt zu den anderen Dienern, nehmt diesem Diener das Geld weg und gebt es dem mit den 10 Beuteln Gold. Mal ganz ehrlich, wenn wir ganz ehrlich sind, wir hätten ganz genauso gehandelt. Wir hätten doch wohl nicht zugelassen, dass wir 10.000 Euro das nächste halbe Jahr einer Person überweisen, die den Vertrag nicht einhält. Die einfach nicht das tut, was vereinbart war. Niemand von uns hätte gesagt, machen wir es doch egal, kann er doch machen mit dem Geld, was er will. Nein, es gab einen Deal. Und der Deal war 1.000 Euro zur Versorgung der Frau. Und so, nehmt doch diese Geschichte mal mit. Wichtig ist, warum hat der Diener nicht gut verwaltet? Was war die Motivation, die 1.000 nicht weiterzugeben? Hier in der Geschichte von Jesus war es die Angst. Angst vor, ich habe nicht genug. Angst, es reicht vielleicht nicht. Oder was auch immer die Sorge oder die Angst ist. Ich mag euch ermutigen, Angst ist nie ein guter Berater. Vergiss es einfach. Angst berät dich nie nach den Gedanken Gottes. In der letzten Predigt hatte ich das erklärt. 90% darfst du behalten, 10% Sie sind, nach all dem, was wir aus dem Alten Testament gelesen haben, für Gott. Ja, die ganzen Männer und Frauen Gottes, sie haben immer ganz freiwillig, niemand hat sie gezwungen, freiwillig ihre 10% Gott anvertraut. Und ich hatte geschlossen mit dieser Stelle, wenn wir das, was wir haben, wieder Gott zurückbringen, nur dann kann er es vermehren. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, aber was du hast, das kannst du nicht vermehren. Wenn Gott seinen Segen drauf gibt, dann wird es sich vermehren. Natürlich, wenn du das zur Bank bringst, oh, Zinsen, nee, gibt ja nicht besonders viel, ne? Okay, Bank funktioniert zurzeit nicht so gut. Vielleicht mit Aktien. Ja, wenn du auf die richtigen Aktien gesetzt hast, kannst du es vielleicht vermehren. Aber die Frage ist, was passiert mit dem, was in deinem Herzen ist? Weil das ganze Prinzip geht nicht in erster Linie um Geld. Es geht um unser Herz. Es geht darum, dass Gott unser Herz anschaut. Dass Gott mit unserem Herzen einen Weg gehen will. Es geht darum, dass wir freiwillig Prinzipien Gottes anfangen zu leben. 100% freiwillig. Damit Dinge in eine göttliche Ordnung kommen. Und die göttliche Ordnung ist, bevor sich etwas vervielfachen kann, muss es gesegnet werden. So ist es von Gott. Immer freiwillig. Jetzt nochmal ein Gedanke, damit wir verstehen, wofür der zehnte Teil, den wir Gott wieder anvertrauen sollen, wofür der eigentlich gut ist. Was ist denn die Idee dahinter? Ich finde, wenn wir Dinge verstehen, wird es leichter für uns, es auch zu leben. Was war der Zweck? Als allererstes, mit Mose wurde der Zehnten dann zu einem Gesetz. Aus der Freiwilligkeit wurde ein Gesetz Gottes. Und wir können das lesen in 3. Mose 27, ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. Auch jedes zehnte Tier aus eurer Rinder-, Schaf- und Ziegenherden gehört dem Herrn. Es wurde zu einem Gesetz. Es wurde festgeschrieben, so hat das zu sein. Und wozu? 4. Mose 18, ab Vers 19. Alle Anteile der heiligen Opfer, welche die Israeliten dem Herrn darbringen, gehören dir. Ich habe jetzt Aaron in Klammern eingefügt, weil er es angesprochen. Und deinen männlichen und weiblichen Nachkommen für alle Zeit. Dieser Bund gilt für immer zwischen dem Herrn und dir und deinen Nachkommen. Interessant, oder? Hier geht es um die Priester und Leviten, die im Tempel oder damals zur Stiftshüttenzeit in der Stiftshütte Dienst taten. Und Gott ordnet Folgendes an. Er sagt, damit die Diener versorgt sind, die Leviten, verpflichte ich euch, dass ihr die Opfer und die Zehnten in den Tempel bringt, damit sie auf ewig, das ist der Bund Gottes, auf ewig versorgt sind. Dass die Diener Gottes versorgt sind. Deswegen. Weiter sprach der Herr zu Aaron, du sollst keinen Erbbesitz im Land der Israeliten halten und kein Land dort besitzen, denn ich bin dein Erbbesitz und dein Anteil inmitten der Israeliten. Was war dieser Gedanke? Jeder hatte Land, damit er sich versorgen konnte. Ja, sie lebten ja nicht davon, dass irgendwann der Gehaltscheck auf dem Konto einging, sondern sie lebten davon, dass sie Land bewirtschafteten. Und von diesem Land ernährten sie sich. Und damit sie gar nicht auf dumme Gedanken kommen sollten, bekamen sie kein Land zugeteilt. Im Gegenzug, sie wären verhungert, wenn der Zehnte nicht funktioniert hätte. Merkt ihr, was dahinter steht? Das ist wichtig, dass wir dieses Prinzip verstehen. Keine Versorgung für die Diener Gottes, weil sie hatten ja nichts, wenn nicht die Gemeinde treu damals ihren Zehnten in den Tempel oder in die Stiftshütte gebracht hätten. Die Leviten wollen willig den zehnten Teil aller Einkünfte der Israeliten zum Erbbesitz geben für ihren Dienst, den sie im Heiligtum ausüben. Ganz klare, einfache Regelung. Ganz klar in der Bibel beschrieben. Einzig und allein für die Diener, die Leviten und Priester im Hause Gottes. Ich gucke mal weiter. Ja, ich versuche einen Schnelldurchgang durch die Bibel zu machen. Diesmal habe ich nicht ganz vorne angefangen. Bei König David und seinem Sohn Salomo. Sie haben den Tempel vorbereitet und gebaut. Und jetzt, ihr müsst euch das durchlesen. 1. Chronik 23 und 24. Es wurden 38.000 Leviten gezählt. Das sind alle die, die kein eigenes Land hatten, sich also selber nicht versorgen konnten. 38.000 Leute. Und die hatten die Aufgaben, 24.000 von ihnen sollten die Arbeiten am Haus des Herrn beaufsichtigen, 6.000 die Aufgaben von Schreibern und Richter übernehmen, 4.000 als Torhüter arbeiten und 4.000 den Herrn mit den Instrumenten, die ich anfertigen ließ, preisen. Chris, 4.000 Musiker. Hammer, oder? Alter Schwede. Ja, genau das ist es. Ja, das Geld ist hier auch nicht vom Himmel runtergefallen. Und David hat die nicht alle bezahlt. Nein, sie wussten, wie es funktioniert. Jeder brachte treu das, was er zu bringen hatte. Und so konnten die versorgt werden. Und dann 1. Chronik 25, das hat mich echt berührt. Dann ernannte David, ich habe hier so ein paar Sachen rausgenommen, damit es nicht zu lang wird. Das Folgende ist eine Liste ihrer Namen und Aufgaben. David hat die ganzen Leute ernannt. Die auf Anweisung des Königs Gott begeistert priesen. Das hat mich berührt. Dann wieder jemand anders, der vor Gott begeistert die Harfe spielte, um den Herrn zu loben und zu preisen. Die nächsten hatten die Pflichten im Hause des Herrn, den Gesang mit Zimbeln, Zittern und Harfen im Gottesdienst zu begleiten, so wie der König es angeordnet hatte. Und die Nächsten mit ihrer ganzen Familie waren am Gesang zur Ehre des Herrn ausgebildet und jeder einzelne von ihnen war ein geübter Sänger. Insgesamt waren es 288 Mann. Also die hatten echt eine Band, ey. Eine Lobpreisband. Wir nehmen uns das gerne zum Vorbild. Ja? Die Hütte Davids, die ganze Gebetsbewegung baut darauf auf. Aber wisst ihr, die hatten alle kein eigenes Land zur Versorgung. Sie mussten alle versorgt werden. Wie funktionierte es? Sie bekamen das, was angeordnet war. Was passiert jetzt, wenn diese Anordnung Gottes nicht gehalten wird? Wir können das lesen in Nehemia. Wir alle kennen die Geschichte von Nehemia. Nehemia und das ganze Volk, sie waren in die Verbannung gekommen. Ja, sie waren entführt worden. Krieg war gewesen. Und Nehemia bekam von Gott den Auftrag, sein Volk wieder zurückzubringen. Es gab schon eine erste Truppe, die vor ihm unterwegs gewesen war, unter Esra. Und die hatten den Tempel aufgebaut, aber es gab noch keinen Tempeldienst. Nehemia wurde nun von Gott dafür gebraucht, wieder mit einer riesigen Menge an Juden aus Babylon zurückzukommen, die Mauern aufzubauen und die Stadt Jerusalem wieder zum Leben zu erwecken. Und was tat er? Er sorgte dafür, dass wieder die Ordnung Gottes eingeführt wurden. Und so war eine der Ordnung Gottes, dass er mit dem Volk sprach und ihnen erklärte, wie es funktioniert. Und er mit ihnen darüber sprach, liebes Volk, dass die Ordnung Gottes ist, ihr müsst treu euren Zehnten geben. Und wenn ihr den Zehnten gebt, dann sind die Leviten am Haus des Herrn versorgt. Und dann kann der Gottesdienst wieder funktionieren. Und so war eine freiwillige Aussage des Volkes Gottes in Nehemia 10,36: Wir werden Jahr für Jahr den ersten Teil des Ertrages unserer Äcker und die ersten Früchte unserer Obstbäume zum Haus des Herrn bringen. Hat das Volk freiwillig ausgedrückt. Warum? Stellt euch vor, die kommen gerade aus der Verbannung. Die haben nichts. Die können nirgendwo anbeten. Und sie sind so dankbar, dass Gott sie nach Hause gebracht hat. Und aus Dankbarkeit sagen sie, Gott, alles was wir haben, wir sorgen dafür, dass das wunderbar funktioniert im Tempel. Dass alles gut versorgt ist. Ja, die waren aber ein bisschen vergesslich dabei. Kennt ihr das auch? Gott zuerst, so lange wie das gerade passiert ist. Es dauerte nicht lange, haben sie vergessen, was sie Gott zugesagt hatten. Was passierte? Nehemia war zurück nach Babel, weil er war ja ein Verwalter des Königs. Und dann bat er nach einer gewissen Zeit, darf ich mal wieder nach Jerusalem? Ich will mal gucken, wie es da läuft. Und als er kam nach Jerusalem, geht in den Tempel, Totenstille. Da sang keiner, da spielte keine Harfe, da war gar nichts los. Ich dachte, was ist denn hier los? Und er stellte das Volk, die vorher so voller Begeisterung gesagt hat, ja, wir kümmern uns drum, zur Rede. Und Nehemia 13, Vers 10 können wir lesen. Außerdem musste ich feststellen, dass die Leviten nicht bekommen hatten, was ihnen zustand, sodass sie und die Sänger, die eigentlich am Tempel dienen sollten, auf ihre Felder zurückgekehrt waren. Das passiert, wenn nicht treu gehalten wird, was man versprochen hat. Und ihr müsst Folgendes sehen. Die haben da am Tempel nicht nur am Sonntagmorgen mal eine Lobpreisgruppe auf die Bühne gebracht. Jeden Tag. Morgenopfer, Vormittagsopfer, Mittagopfer, Nachmittagopfer und Abendopfer. Das war ein Vollzeitjob. Und da sie nicht leben konnten, was mussten sie machen? Sie mussten für ihr Lebensunterhalt irgendwie arbeiten gehen. Und jetzt beschreibt die Bibel an einer anderen Stelle aus Gottes Perspektive, was da zur Nehemia-Zeit eigentlich passiert ist. Und diese Stelle, die kennen wir alle. Wir kennen aber oft den Zusammenhang nicht. Die Stelle aus Maleachi beschreibt das, was beim Nehemia passiert ist. Und wir lesen mal in Maleachi, was dort steht. Maleachi 3, Abvers 6. Denn ich bin der Herr und ich habe mich nicht geändert. Damit fängt es an. Glaubt ihr, dass Gott sich seitdem verändert hat? Wer glaubt, dass Gott sich seit Maleachis Zeiten geändert hat? Also ich melde mich nicht, aber nee, hat das nicht. Okay, das haben wir jetzt schon mal sicher, ja? Gott hat sich nicht geändert. Dann kommen harte Worte, Vers 7, und dann, warum sollen wir umkehren? Und jetzt, darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen, wird dem Volk gesagt. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit den Zehnten und Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Unzählige Segnungen. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt. Und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der allmächtige Herr. Dann werden euch alle Völker beglückwünschen, denn euer Land wird ein Land sein, das Gott gefällt, spricht der allmächtige Herr. Hey, das sind harte Worte, oder? Krasse Worte. Wer möchte Gott betrügen? Das, keiner, oder? Wir würden niemals eine Idee davon haben. Das Volk Israel auch nicht. Aber Gott sagt, hey, ihr habt mir doch versprochen. Ihr habt doch gesagt, dass ihr das tun wollt, freiwillig. Ich habe euch nicht genötigt. Weil er so dankbar war, dass ihr wieder zu Hause seid. Und was tut das Volk? Nach ein paar Jahren hat es vergessen. Und ich gebe zu, ich gehöre auch zu den vergesslichen Menschen, wenn ich mir nicht alles aufschreibe. Und deswegen bin ich so dankbar, dass es Dauerüberweisungen gibt. Das vergesse ich nicht. Aber es hat mal in meinem Leben eine Zeit gegeben, da habe ich tatsächlich vergessen, die Dauerüberweisung wieder einzurichten. Und ich habe das irgendwann gemerkt, ein Jahr später, und mir ist ganz anders geworden. Das Scheibenkleister aber auch. Ich musste nichts. Ich sage das auch nicht, dass man das muss. Aber mein Herz war, Gott, ich will das dir alles geben. Und ich habe einfach das abgestottert. Das war zu meiner Studienzeit. Da hatte ich nicht viel Kohle. Und ich habe einfach dafür gesorgt, dass der Zehnte plus die Summe so, bis sich alles wieder abgestattet hat. Muss niemand, bitte versteht mich richtig. Aber mein Herz war damals, ich wollte das. Weil es mir so wichtig war, meinem Gott zu geben, was er zu bekommen hat. Die haben hier es einfach nicht getan. Und diese Stelle beschreibt die Nehemia-Situation. Und dann kommt der Gedanke, stellt mich doch auf die Probe. Ich will euch mit unzähligen Segnungen überschütten. Wisst ihr, das ist das, weswegen wir das hier predigen. Wir predigen das nicht, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wir predigen das, weil Prinzipien Gottes einfach gottgemäß funktionieren. Und wenn wir gesegnet sein wollen, dann müssen wir die Prinzipien Gottes kennen, müssen sie leben dürfen. Und wie Gott den Segen ausschüttet, das kann ich euch leider nicht sagen. Das macht er nicht immer finanziell. Das macht er manchmal ganz anders. Keine Ahnung, wie er das bei dir macht. Aber ich habe schon jede Variation, nein, vielleicht noch nicht jede Variante, aber ich habe schon so viele Variationen des Segens Gottes durch. Ich bin einfach nur dankbar, dass ich mit Gott unterwegs sein darf und dass ich einfach das tun darf. Er will den Fresser bedrohen. Kennt ihr das nicht auch? Da ist man mit Gott unterwegs und dann geht diese blöde Waschmaschine kaputt. Und denkt sich, hey, das muss doch jetzt nicht sein. Nein, das muss nicht sein. Aber Gottes Idee ist, dass die möglichst Halle lange hält und wenn sie kaputt geht, will er dafür sorgen, dass sie wieder an Land kommt. Wie er das macht, indem er euch vielleicht genug Geld gibt oder indem jemand anders euch eine schenkt oder keine Ahnung. Ich habe schon jede Variante durch. Wisst ihr, Gottes Idee ist, dass er sich kümmert. Er will sich um uns sorgen. Gottes Idee ist, er gibt uns 100, wir geben 10 ihm und er segnet die 90. Er will den Fresser in seine Schranken weisen. Ich finde die Idee genial. Ein kleiner Exkurs. Jetzt kommst du auf den Gedanken und sagst, ich habe das bisher noch nicht gemacht. Jetzt fange ich an. Die, die es nicht gemacht haben, haben ja in der Regel das Empfinden, sie haben zu wenig. Und jetzt geben sie am Anfang des Monats ihren Zehnten und zur Mitte des Monats ist nichts mehr da. Der Zehnte ist weg und der Rest des Geldes auch. Und dann sagen sie, hey Gott, also irgendwie deine Prinzipien funktionieren nicht. Deine Bibel sagt, ich werde genug haben und nichts ist mehr da. Stimmt wohl nicht, was in der Bibel steht. Kurz innehalten. Wir sind eingesetzt als Verwalter. Wisst ihr, was ein Verwalter ist? Ein Verwalter ist jemand, der das, was man ihm zur Verwaltung anvertraut, gut verwendet. Also muss ich jetzt die Frage stellen, wenn nach einem halben Monat dein Geld schon weg ist, könnte es sein, dass du vielleicht das, was dir anvertraut wurde, nicht gut verwaltest? Darf ich diese Frechheit haben, das so ganz offen zu fragen? Verwaltung bedeutet Folgendes. Und ich darf sagen, dass ich seit 25 Jahren das tue. Und dann mit Christine zusammen, vor 15 Jahren haben wir es noch verfeinert. Wir planen das gesamte Jahr unsere Finanzen vorweg. Alles, was wir an Einnahmen und voraussichtlichen Ausgaben haben, wird aufgeschrieben und ist für das gesamte Jahr festgelegt. Damit es funktionieren kann, müssen wir natürlich für Sondersachen Geld sparen. Sonst kann es ja nicht funktionieren. Ja, ich weiß ja nicht, ob die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto oder was auch immer. Das heißt, es ist ein Budget festgelegt, was auch Sparen beinhaltet für Eventualitäten. Da ist alles reingerechnet. Das wird runtergebrochen auf einen Monat. Das heißt, ich weiß genau, wie viel ich im Monat auf Spargeld bringe, damit das Auto, was wir uns irgendwann mal nach 7 Jahren kaufen wollen, wieder bar bezahlt werden kann, die Reparaturen bezahlt werden kann und so weiter und so weiter, die neue Waschmaschine oder was auch immer sein mag. Alles das, da ist auch zurückgelegt, wie viel Geld für den Urlaub verwendet wird. Jeden Monat legen wir Geld zurück, damit wir in Urlaub fahren können. Und so weiter. Das ist alles festgelegt. Und dann, um es auf die Spitze zu treiben, einmal im Monat gehe ich zur Bank, hole Geld aus dem Automat, möglichst klein gestückelt, und dann teile ich mir das in Wochen Briefumschläge ein. Jede Woche haben wir einen Briefumschlag, wo das Geld für diese Woche drin ist. Und darf ich euch was sagen? Ich weiß am Monatsanfang, wie viel Geld ich am Monatsende habe. Das ist einfach so, das ist ganz einfach. Es funktioniert immer. Es sei denn, es ist eine Besondersache, dann ist das Rücklagenkonto ein kleines bisschen weniger, das macht aber nichts, es ist ja da. Was will ich damit sagen? Nicht, dass ich toll bin oder dass wir toll sind. Ich weiß, dass wir toll sind. Nein, vor Gott. Mein Gott hat uns ganz toll gemacht. Was will ich damit ausdrücken? Ich bin so dankbar, dass ich Menschen hatte, die mir beigebracht haben, wie wir mit Finanzen umgehen sollen. Die mir eine Verwaltung beigebracht haben. Die mir erklärt haben, wie es funktioniert, damit es auch wirklich funktioniert. Wenn du nicht weißt, wie das funktioniert und es bei dir immer zur Hälfte des Monats kein Geld da ist oder am Monatsende alles weg ist, schlecht. Wenn du möchtest, ich helfe dir gerne. Ich habe schon viele Menschen beraten da drin, wie man das auch in der Praxis umsetzt. Ich biete gerne wieder ein Finanzseminar an, wo wir das gemeinsam lernen. Aber nur, wenn du willst. Und ich will dann, dass du wirklich bereit bist, es zu lernen. Das kostet einen Preis. Da muss alles aufgeschrieben werden, was du bisher ausgibst. Wir wollen ja auch eine reale Planung für das Jahr machen. Ja, da muss man sich mal vor Augen führen, was man noch so nebenbei, hier noch ein Brötchen und da noch eine Kleinigkeit und hier noch ein bisschen was, wo das Geld weggeht wie nix. Wenn du möchtest, schreib bitte eine Mail an die Infoadresse. Ich möchte gerne Beratung oder ich möchte gerne an dem Seminar teilnehmen und wenn ein paar Leute zusammen sind, werde ich das Seminar anbieten. Und dann wollen wir gemeinsam lernen und ich verspreche euch, zu 100% für alle die, die das bisher gemacht haben, alle ohne Ausnahme, wenn sie treu waren, sie sind hinterher gekommen und haben gesagt, es funktioniert. Es funktioniert einfach. Ja, es funktioniert. Exkurs zu Ende. Die Frage, die wir uns jetzt stellen dürfen, ich bin ja bisher im Alten Testament. Ich habe vom Tempel erzählt, ich habe unterm Gesetz erzählt. Jetzt kommt der eine oder andere, der sagt, ja, Joe, wir sind ja gar nicht mehr unterm Gesetz. Wir sind doch jetzt unter der Gnade. Oh, preis den Herrn, dass wir unter der Gnade leben. Ich bin so dankbar, dass ich unter der Gnade lebe. Wisst ihr, die Gnade ist so genial. Die Gnade Gottes, die ist so reich. In der Gnade geht es um unser Herz. Es geht darum, Gott hat sich nicht verändert, aber unser Herz aus der Gnade Gottes heraus darf sich verändern. Und wenn du sagst, ich will aus der Gnade heraus, nicht mehr unter dem Gesetz, ich will aus der Gnade herausgeben, ja, da bin ich voll dafür. Da freue ich mich drüber. Weil Matthäus 5, Vers 17, Jesus sagt, versteht nicht falsch, warum ich Jesus gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Und weißt du, was 2 Verse später beginnt? Dann geht's erst richtig los. Das ist nämlich die Bergpredigt. Und dann fängt Jesus an zu erzählen, was bedeutet es, unter der Gnade zu sein. Und dann geht's zum Beispiel darum, das Gesetz sagt, Mord wird verurteilt. Und Gnade sagt, was sagt die Gnade? Die Gnade sagt, wer zornig ist, wird verurteilt. Halt. Da hast du was verkehrt verstanden. Nein. Unterm Gesetz wurde der Mord verurteilt. Unter der Gnade wird sogar das Zornigsein schon verurteilt. Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen. Die Gnade sagt, sogar der Blick der Begierde bricht schon die Ehe. also Joe, irgendwie, das funktioniert doch wohl mit der Gnade nicht. Das ist ja viel krasser. Ja, natürlich ist das krasser. Im Gesetz steht Auge um Auge und in der Gnade, hier, die andere Wange darfst du auch noch hinhalten. Wenn du volle eine draufgekriegt hast, dann darfst du die andere Wange auch noch hinhalten. Was lehrt uns das? Ich hoffe, ihr gebt in Zukunft alle den Zehnten unter der Gnade. Das ist nämlich mehr. Da kommt ihr nicht mit 10% davon, ihr Lieben. Das wird mehr. Die Gnade ist viel schärfer drauf. Aber wo ist der Unterschied? Und das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen. Beim Gesetz musstest du es aus eigener Kraft tun. Und alle sind gescheitert. Niemand konnte das Gesetz halten, außer einer alleine, Jesus Christus. Die Gnade sagt, ich, Jesus Christus, habe alles vollbracht und ich werde euch die Kraft geben, damit ihr unter der Gnade alles halten könnt. Du musst nicht aus eigener Kraft etwas halten, was du gar nicht halten kannst. Und das Verschärfte musst du auch nicht, sondern du darfst dich einklinken in die Gnade Gottes. Und immer wenn du es nicht geschafft hast, darfst du sagen, Jesus, hier bin ich. Sei mir Sünder gnädig. Und er sagt, ja, bin ich. Ist das nicht schön? Also, zurück zu unserem Thema. Diese Argumentation mit Gesetz und Gnade, vergiss sie doch einfach. Der Zehnte oder der Gnade ist wirklich nicht billiger. Was sagt die Bibel? Matthäus 6, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen, immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Es geht um die Liebe zum Geld. Das ist der Schlüssel. Und Gott möchte dir helfen, dass du nicht ins Geld verliebt bist. Und deswegen ist das Prinzip auch heute noch gültig. Weil wir lernen müssen, und das lernen wir erst in der Praxis, wenn wir etwas abgeben. Erst dann kann unser Herz frei werden davon. Solange wir raffen dürfen, ist doch klar, was mit unserem Herzen passiert. Wir wollen immer mehr. Hängt euer Herz nicht ans Geld, Hebräer 13. Und begnügt euch mit dem, was ihr habt, denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nie im Stich lassen. Okay? Jetzt sagt das Neue Testament noch was zum Zehnten? Ja, auch das. Jesus selber sagt was zum Zehnten, auch wenn manche der Meinung sind, das stimmt nicht. Wir lesen mal. Matthäus 23, Vers 23. Euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimm ergehen. Ihr Heuchler, sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben kümmert ihr euch nicht. Und jetzt kommt's. Ihr sollt den Zehnten geben, gewiss. Aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Das sagt Jesus im Neuen Testament. Das sagt er zu dir und mir. Und wenn du jetzt sagst, ja, das gilt nur für die Pharisäer, dann fang an, mal aus der Bibel rauszustreichen, was er dem einen oder anderen gesagt hat. Leute, das ist Blödsinn. Jesus sagt hier, gib den Zehnten aber mit dem richtigen Herz. Wenn du es nicht mit dem richtigen Herzen gibst, lass es lieber. Ja, die Herzenshaltung ist das Entscheidende. Also, gebt es, aber viel wichtiger, ihr dürft die anderen wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Jetzt schauen wir kurz in die Gemeinde. Pfingsten wird die Gemeinde gestartet. Da kommen wir ja nun jetzt nicht mehr drum rum, ne? Gemeinde, Vorgänger von uns, wir dürfen Teil der Gemeinde Christi sein. Wie war das damals? Wir alle lieben das, wo sie alle alles verkaufen und in die Gemeinde bringen. Nee, das lieben wir eigentlich nicht. Wir lieben, dass es immer so cool abging da, ne? Aber was war? Sie brachten alles. In der Bibel steht aber nicht, dass wir das tun sollen. Apostelgeschichte 5. Die Geschichte von Hananias und Saphira. Und dann bringt Hananias, sagt, hier, alles, was ich verkauft habe, ist da für dich. Ja, ist für die Apostel, ist für die Gemeinde. Dabei hat er sich einen Teil davon schon mal in die Tasche gesteckt. Was sagt hier die Apostelgeschichte? Es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hast, dürftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Ja, die Bibel sagt hier ganz klar, das, was du von Gott anvertraut bekommen hast, da kannst du machen, was du willst mit. Da zwingt dich niemand zu irgendwas. Tu damit, was du denkst. Aber verarsch Gott nicht. Ja, geh nicht hin und sag, hier Gott, ja, ich 10%, das will ich, ne? Und dann behältst du davon einen Teil. Oder gibst einen Teil nicht dahin, wo Gott sich das vorstellt. Tu das, was du tust, mit ehrlichem Herzen. Darum geht es, freiwillig. Wenn du Segen Gottes erwartest, musst du natürlich Prinzipien Gottes leben. Das ist so. Wie geht's weiter in der neuen Gemeinde? In der neuen Gemeinde war es so, dass sie mega Dinge erlebt haben. Wunder, Zeichen und bombastische Dinge. Sie haben Predigten gehabt, da sind die Leute schier umgefallen. Und dann passiert eine Situation, die können wir nachlesen in Apostelgeschichte 6. Doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es zur Auseinandersetzung. Wie? In der Gemeinde? In der ersten Gemeinde haben sie sich auch schon in die Flicken gekriegt. Ja, und worüber? Da waren diejenigen aus den griechischsprachigen Gebieten, die sich beschwerten bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt werden. Deshalb beriefen die 12 eine Versammlung aller Gläubigen ein. Wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen, zu lehren und uns nicht mit der Organisation der Mahlzeiten oder Ähnlichem zu beschäftigen. Deshalb, Freunde, wählt unter euch 7 Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgaben übertragen. Auf diese Weise haben wir, die Apostel, die Zeit für das Gebet und die Verkündigung vom Wort Gottes. Liebe Leute, wisst ihr, wie mein Arbeitsalltag aussieht? Ein Haufen Verwaltung. Ich wünschte, ich hätte Zeit, das Wort Gottes zu studieren. Und warum habe ich das nicht? Weil an meiner Seite keiner ist, der mitverwaltet. Genauso wie damals. Ich wünschte, wir hätten mehr Menschen, die dafür sorgen würden, damit Reich Gottes wirklich wachsen kann. Ich wünschte es wirklich. Nicht, weil ich reich sein will. An meinem Gehalt muss ich nichts ändern. Ich wünschte nur, dass wir Reich Gottes bauen können und Reich Gottes durch Studium des Wortes Gottes und gute Predigten noch vorangebracht werden kann. Gottes Idee ist eine andere. Das, was wir in Deutschland und in den USA und überall auf der Welt haben, ist noch lange nicht Gottes Idee. Wir sind weit davon entfernt. Und das liegt daran, weil wir die Prinzipien Gottes nicht begriffen haben. Darf ich solche harten Worte einfach mal sagen? Wisst ihr was? Ich habe mal ein kleines Bild gemalt. Das sind 10 Personen. Und diese 10 Personen verdienen unterschiedlich viel Geld. Ja, die Person verdient nicht viel Geld. Aber dieser blaue Strich ist der 10. Ich habe es jetzt nicht 100% maßstäblich, habe ich einfach heute Morgen gemacht. Jetzt stellt euch mal vor, wir wären alle treu. Wisst ihr, was passieren würde? 10 Personen könnten, sagt mir mal, wo ungefähr der Durchschnitt ist. Ist das ungefähr hier? 10 Personen könnten dafür sorgen, dass eine Person Reich Gottes Arbeit tun kann. Und sie würde im Durchschnitt das verdienen, was diese 10 Personen geben. Ist das nicht interessant? Hier in Deutschland bräuchten wir vielleicht 12, weil die Arbeitgeberanteile noch oben drauf kommen. Aber ist ja mal egal. Wisst ihr, was das Prinzip Gottes ist? Prinzip Gottes ist, dass Reich Gottes gebaut wird. Ganz einfach. Und das könnte sein. Wie gehen wir mit dem um, was Gott uns zur Verwaltung anvertraut hat? Ein letzten Vers aus dem Neuen Testament. Galater 6, Vers 6. Wenn ihr Lehrer habt, die euch das Wort Gottes lehren, dann sollt ihr sie darin unterstützen, indem ihr sie bezahlt. Und der Hebräerbrief fasst nochmal alles zusammen. Das ganze Alte Testament mit dem Prinzip, wie die Versorgung sein soll. Hebräer 7, ich nehme nur einen Vers raus. Nun haben die Priester aus der Nachkommenschaft Levis nach dem Gesetz den Auftrag, vom ganzen Volk den Zehnten zu erheben. Sie haben den Auftrag, den Zehnten zu erheben. Und wir wagen noch nicht mal über Zehnten oder über Geld zu predigen. Könnt ihr den Unterschied erkennen? Die Bibel ist voll davon, dass über Geld geredet wird. Voll. Und wir wagen es noch nicht mal. Ihr Lieben, wir müssen unser Herz verändern. Wir brauchen dringend eine Herzensveränderung. Und darüber redet das letzte Kapitel. Es redet die ganze Zeit übers Herz. Aber das letzte Kapitel fasst es nochmal schön zusammen. Das dürft ihr nochmal lesen. Und ich möchte schließen. Wenn du möchtest, dass du im Finanzen gesegnet wirst, wenn du das wirklich möchtest, dann darf ich dir eins empfehlen. Fange an, die Prinzipien Gottes einfach zu leben. Ganz praktisch. Mit allem, was dazugehört. Aber tu es aus dem Herzen, was Gott gefällt. Nicht, oh, der Jew hat am Sonntag so fies gepredigt. Ja, der hat so gedrückt und manipuliert und oh, da muss ich jetzt wohl machen, damit ich, sonst bin ich ja nicht mehr gesegnet und das wäre ja ganz schlimm und hey, vergiss es, bitte gib nichts. Wenn das deine Gedanken sind, bitte, bitte, darf ich dich bitten, gib nichts. Aber wenn du in deinem Herzen hast, Gott, danke, dass ich Teil daran haben darf, dass Reich Gottes in Braunschweig gebaut wird. Danke, dass ich Teil daran haben darf, dass Reich Gottes in der Welt gebaut wird. Danke, dass du meine paar Pinunsen gebrauchen kannst. Danke Gott, ich finde das so abgefahren, dass du mit dem bisschen, was ich dir gebe, was bewirken darf. Oh Gott, danke, dass ich das darf. Wenn du diese Herzenshaltung hast, Gott stellt sich dazu. Nur mit dieser Herzenshaltung. So mag ich zum Schluss fragen. Magst du Gott ganz persönlich fragen, wo dein Herz steht? Wir wissen das oft nicht. Ich weiß oft nicht, was mein Herz so glaubt und denkt. Gott möchte unser Herzen offenbaren. Frag doch mal Gott. Gott, wie sieht das mit meinem Herzen im Bereich der Finanzen aus? Bin ich treu? Habe ich das richtige Herz? Lässt du dich vielleicht von Angst und Sorgen treiben und du merkst es gar nicht? Frag doch mal Gott. Gott, habe ich Angst und Sorgen im Bereich der Finanzen? Gott möchte es dir offenbaren. Oder frage Gott. Gott, bin ich ein guter Verwalter? Oder gehe ich schludrig mit dem, was du mir anvertraut hast, um? Gott will es dir offenbaren. Ich weiß das nicht. Ich verspreche euch auch, mich interessiert gar nicht, was bei uns auf dem Konto von euch landet. Ich weiß das nicht. Ich gucke ganz bewusst nicht drauf. Ich will das auch gar nicht wissen. Ich weiß das von keinem. Gott weiß es. Und Gott möchte mit euch Wege gehen. Und er will euer Herz erreichen. Lieber Vater im Himmel, und so möchte ich dich bitten, dass du mein Herz als erstes erreichst. Dass du mir deine Prinzipien in mein Herz schreibst und mich lehrst, dass ich danach leben darf. Offenbare uns dein Herz, lieber Vater im Himmel. Amen.